NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Es ist die bedeutendste Plattform für jüdische und israelische Filme im deutschsprachigen Raum. Beim 22. Jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg sind in dieser und der kommenden Woche an 14 Spielorten mehr als 40 Filme aus Israel oder zu jüdischen Themen zu sehen. Gestern hatte im Rahmen des Festivals das Regiedebüt von Hollywood-Star Natalie Portman Deutschland Premiere. Eine Geschichte von Liebe und Finsternis behandelt die Kindheitserinnerungen des israelischen Schriftstellers Amos Oz in den Gründungsjahren des Staates Israel. Das gleichnamige Buch war in Deutschland ein Bestseller. Portman spielt im Film die Hauptrolle. Kirsten Dietrich, wie hat Ihnen denn der Film gefallen?
Ich bin mit einem zwiespältigen Gefühl davon weggegangen, muss ich ehrlich sagen. Also einerseits fand ich es ganz spannend, dieses Israel im Aufbau zu sehen, eben aus dem Blick eines Jungen, der eben selber gerade im Großwerden ist und der erlebt die ganze Unsicherheit, die ganzen Fragen, die ganzen Wünsche und Träume. Auch die Mutter stellt sich immer vor, dass da ein junger, knackiger Pionier kommt, der da Aufbauarbeit leistet und wirklich die Wüste zum Blühen bringt und eben die harsche Realität, die dann doch aus Massenquartieren, aus Armut, aus Ärmlichkeit, aus unerfüllten Träumen besteht. Das fand ich ganz spannend zu sehen, dieses Israel. Und auf der anderen Seite hat mich der Film einfach von der Erzählung her nicht wirklich packen können.
Es ist ja offenbar für Natalie Portman so eine Art Herzensprojekt. Sie ist selber jüdisch, sie ist in Israel geboren. Es ist das erste Mal, dass sie Regie führt und dann gleich dieses Thema. Merkt man das irgendwie dem Film an, dass das für sie eine große Bedeutung hat?
Ich denke, man merkt diese Bedeutung vor allen Dingen an der Kompromisslosigkeit, dass ihr das Thema so wichtig ist. Der Film ist auf Hebräisch gedreht, obwohl sich das in den USA gar nicht wirklich gut verkaufen wird. Und man merkt dann, dass sie immer verschiedene Thesen von Amos Oz, der eben als erwachsener Mann auch noch als Erzählstimme in diesem Film auftaucht, dann ganz zentral stellt. Zum Beispiel ein Plädoyer dafür, dass Israelis und Palästinenser eigentlich sich viel näher sind, als sie das durch ihr tägliches Handeln so darstellen dann.
Lassen Sie uns noch auf andere Filme kommen. Ein Film kommt ja demnächst sogar schon in die Kinos, 90 Minuten bei Apfelfrieden. Was ist das für ein Film?
Ja, das ist ein richtiger Coup, finde ich, vom Festival. Das ist ein Film über Fußball, der hier in den deutschen Kinos Ende Juni startet, also während der Europameisterschaft. Und das ist eine ganz absurde kleine Komödie mit einer einfachen, klaren Idee. Israelis und Palästinenser, jede Friedensverhandlung ist bis jetzt gescheitert. Und deswegen werden sie das jetzt auf dem Fußballplatz austragen. 90 Minuten Fußballspiel. Wer am Ende gewonnen hat, hat gewonnen, hat damit den Nahostkonflikt für sich gewonnen. Wer verloren hat, muss sich eine neue Heimat suchen. Und diese These zieht der Film als eine gefälschte Dokumentation wirklich einfach durch. Die ganzen verschiedenen Funktionäre. Detlef Buck hat einen unglaublich absurden Auftritt als deutscher Fußballtrainer der israelischen Nationalmannschaft, der die ganze Zeit verzweifelt erklärt, dass das doch nur um Fußball ginge. Also das ist ganz, ganz wunderbar gemacht und alle Beteiligten verstehen sich auf so einer individuellen Ebene. Trotzdem wird in dieser Absurdität immer wieder die große Tragik deutlich, dass dieser Konflikt eben nur mit persönlichem Verstehen nicht zu lösen ist. Und deswegen wird das Spiel am Ende angepfiffen und dann eben auch entschieden.
Am Ende wird es angepfiffen.
Am Ende wird es angepfiffen. Wer dabei der Sieger ist, das bleibt offen.
Ja, aber Sie haben sich, das sehe ich Ihrem Gesicht an, königlich amüsiert bei dem Film.
Der Film ist unglaublich witzig und gut gemacht, finde ich.
Wie nehmen Sie insgesamt das Niveau der Filme bei dem Jewish Film Festival wahr?
Also was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sind ganz wundervolle Filme, die einen sehr bewussten Blick auf das vielfältige Israel werfen. Also eben nicht verengt auf Nahostkonflikt oder auf die Shoah und die Folgen davon. Und vor allen Dingen, das war ja eben bei dem Film schon deutlich bei 90 Minuten, es ist ein Blick voller Humor, voller Leichtigkeit und trotzdem ganz ernst und ohne Angst vor irgendwelchem Genre-Kino werden da eben ganz aktuelle Themen erzählt.
Gibt es irgendwie erkennbar sowas wie übergreifende Themen oder eher nicht?
Einmal ist es ein großes Interesse an den Minderheiten in Israel, also die Bevölkerungsteile, die oft sehr generell als Araber wahrgenommen werden und die eben doch natürlich in sich viel, viel vielfältiger sind. Also zum Beispiel eine Dokumentation namens Humus erzählt, wie alle diese verschiedenen Gruppen vereint sind in ihrer Liebe für den Kichererbsenbrei Humus und eben darum ringen, wer da eigentlich die Deutungshoheit hat. Oder ein anderer Film, Women in Sync, da stellt sich die Regisseurin einfach bei einer arabischen Friseurin in Haifa an das Waschbecken mit ihrer Kamera, wäscht den Kundinnen die Haare und kommt dabei ins Gespräch über den Alltag im arabischen Israel.
Sie schaut zu, wie den Kundin die
Haare. Nein, sie wäscht den Kundin selber die Haare und die Kamera ist fest montiert über diesem Haarwaschbecken und man hört dabei die Frauengespräche dabei. Und da kommt man schon zum zweiten Schwerpunkt. Das Festival hat ganz wundervolle Frauenporträts. Also auch der Film von Natalie Portman ist ja vor allen Dingen ein Porträt der Mutter von Amos Oz. Und es gibt ganz gezielte Porträts, also der Fotografin Chantal Ackermann oder der Schauspielerin Ronit Elkabetz. Ist dann fast schon schade, dass das Filmplakat einen Mann mit Bart zeigt, aber der hat ja immerhin Lidschatten und Lippenstift an.
Herzlichen Dank, Kirsten Dietrich. Das 22. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg dauert noch bis zum 19. Juni. Bei uns geht es gleich um eine neue jüdische Künstlerförderung, die gestern ins Leben gerufen wurde. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
In der Auseinandersetzung um den baden-württembergischen AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon hat die breite Mehrheit des Landtags Antisemitismus und Rassismus verurteilt. Nachdem sich die Landtagsfraktion der AfD zunächst nicht eindeutig von Gedeon distanziert hatte, dringt nun der Bundesvorstand der Partei auf dessen Ausschluss aus der Fraktion. In dem einstimmigen Beschluss der Bundesspitze heißt es, man sei entsetzt über die Äußerungen des Parlamentariers. Gedeon hatte in seinem Buch »Der grüne Kommunismus und die Diktatur der Minderheiten« aktive und mehrfach verurteilte Neonazis wie Horst Mahler und Ernst Zündel als »verfolgte Dissidenten« bezeichnet und der Rechtsprechung zionistischen Einfluss unterstellt. Den Holocaust nennt er eine Zivilreligion des Westens. Über den Ausschluss Gedeons will die AfD-Fraktion in einer gesonderten Sitzung am 21. Juni entscheiden. Auf den deutschen Seiten von YouTube befinden sich, nach Recherchen von Report Mainz, in großer Zahl Neonazi-Lieder, die zu Gewalt und sogar zum Mord an Flüchtlingen, Schwarzen und Juden aufrufen. Ein Sprecher des Jüdischen Weltkongresses erklärte, YouTube und Google seien mitverantwortlich, wenn es unter dem Einfluss dieser Musik zu Straftaten käme. Google müsse diese Art von Videos entfernen. YouTube verweigerte ein Interview mit Report Mainz und erklärte schriftlich, man habe klare Richtlinien, die Hassbotschaften oder volksverhetzende Inhalte verbieten. Sie würden gelöscht, sobald sie gemeldet sind. Report Mainz konnte auch diese Aussage widerlegen. Das Auswärtige Amt in Berlin arbeitet nach Recherchen der Initiative Stop the Bomb mit einem der Träger des iranischen Karikaturenwettbewerbs zum Thema Holocaust zusammen. In einer Erklärung heißt es, die Preise im Wettbewerb seien vom Visual Arts Director im iranischen Ministerium für Kultur und islamische Führung, Majid Molanorouzi, verliehen worden. Dieser sei Partner eines gemeinsamen Kulturprojektes mit deutschen Institutionen. Erst im Oktober 2015 hätten die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Molanorouzi in Anwesenheit von Außenminister Frank-Walter Steinmeier eine gemeinsame Absichtserklärung für ein Ausstellungsprojekt unterzeichnet. Weiter hieß es in der Erklärung, der Karikaturenwettbewerb sei in diesem Jahr von der Islamischen Organisation für Propaganda veranstaltet und vom Ministerium für Kultur und islamische Führung mitfinanziert worden. Aussagen des iranischen Außenministers, der Veranstalter sei eine unabhängige NGO und habe mit der Regierung nichts zu tun, seien nachweislich falsch. Die Akten und Tonbänder zum Frankfurter Auschwitz-Prozess stehen vor der Aufnahme ins Weltkulturerbe. Die deutsche UNESCO-Kommission hat die Unterlagen dazu bei der Generaldirektion in Paris eingereicht. Ein positives Votum aus Paris gilt als weitgehend sicher. Insgesamt geht es um 454 Aktenbände und 103 Tonbandaufnahmen. Der erste Auschwitz-Prozess von 1963 gilt als Wendepunkt bei der Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Deutschland. Soweit die Meldungen.
Die Bundesrepublik, Parteien, Kirchen und Gewerkschaften betreiben alle ihre eigene Nachwuchs- und Begabtenförderung durch Stiftungen, die Stipendien vergeben, Tagungen veranstalten und Netzwerke bilden. So gibt es neben der Studienstiftung des Deutschen Volkes die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung, die Hans-Böckler-Stiftung des DGB oder das katholische Cusanus-Werk, um nur einige zu nennen. Das jüdische Pendant zu ihnen ist das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk ELES. Es fördert begabte jüdische Studierende und will nun auch junge jüdische Künstler in einem besonderen Programm zusammenbringen und unterstützen unter dem Titel Dagesh Kunstlab Eles. Sigrid Hoff hat mit Beteiligten gesprochen.
Alina Nossow sitzt etwas erschöpft im Büro des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks am Savini-Platz in Berlin-Charlottenburg. Eben hat sie Material ins Auto geladen. Sie ist auf dem Weg zu einer Präsentation. Die aus Kiew stammende junge Künstlerin, die auch als Malerin arbeitet, zeigt eine Installation aus Puppen.
Also ich mache Puppen, die bestehen aus Watte, also in Strumpfhosen reingestopft und Luftpolsterfolien in verschiedenem Material, das eben leicht ist und das man auch gut heben kann. Und die haben verschiedene Größen, die Puppen, also von ganz klein, also man kann es vergleichen wie so ein Kleinkind, bis hin zu ja, überdimensionalen, großen und sehr dicken Puppen.
Es sind Figuren mit großen, aufgenähten Augen, manche mit dicken Brüsten und schwangeren Bäuchen. Alina Nossow platziert sie in der Natur, lässt sie wie Leichen aus dem Kofferraum ihres Autos hängen, installiert sie wie Lieblingspuppen auf einem Bett, auf dem sie dennoch merkwürdig verloren wirken. Das Hauptinteresse der Künstlerin auch in ihrer Malerei.
Also das Thema ist unsere menschliche Existenz, Tod, Liebe, Eifersucht. Das sind so die Hauptthemen der Arbeit.
Und welche Rolle spielt für sie die Religion, ihr eigenes Jüdischsein?
Ich spiele eigentlich weniger eine Rolle. Also mit Religion geht es eher um andere Dinge bei mir. Das sind eher die inneren Welten, die mich interessieren, eher zwischenmenschliche Beziehungen und so weiter.
Dennoch nimmt sie an einem Künstlerprogramm teil, das explizit jüdische Künstler und Kunst fördern und in der Öffentlichkeit sichtbar machen will. Für Projektleiterin Eva Letzi, selbst Autorin jüdischer Kinderbücher, ist das kein Widerspruch.
Wir legen nicht fest, was jüdische Kunst ist oder sein kann. Das heißt, wir fördern gerne auch Künstlerinnen, die nicht per se angetreten sind, jetzt mit einem großen Label jüdische Kunst zu machen, aber die eben doch biografisch oder auf der Suche sind nach etwas Jüdischem, sich als jüdisch verstehen und auf diesem Weg eben beim Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk gelandet sind. Und in dieser Offenheit möchten wir Kunst fördern und vor allem eben auch öffentlich machen.
Dagesh, die Bezeichnung für das neue Künstlerprogramm, ist hebräisch. Eigentlich ist Dagesh nur ein Zeichen im Alphabet, ein Punkt, der, wo er bei einem Konsonanten erscheint, dessen Aussprache mitunter auch die Bedeutung eines ganzen Wortes verändert. So wie künstlerische Zeichen eben auch die Wahrnehmung verändern wollen. Das Mäandern zwischen Medien und Sparten von Kunst charakterisiert Dagesh Lab Eles, das Künstler ganz unterschiedlicher Stilrichtungen zusammenbringen will. Schon jetzt fördert das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk Eles über 30 Künstlerinnen und Künstler, die im Bereich bildende Kunst, Musik, Komposition, Literatur, aber auch Schauspiel und Film arbeiten. Die Frage jüdischer Identität spielt eine Rolle. Allerdings will Dagesh Lab nicht vordergründig eine sogenannte Renaissance jüdischer Kultur in Deutschland postulieren. Eva Letzi.
Wie sehr müssen Sie dem Begehren des Publikums entgegenkommen, sich nun als ganz besonders jüdisch auszuweisen? Oder dürfen Sie Suchende bleiben und sein, vielleicht auch multi-identitäre, hybride Gestalten? Inwiefern dürfen Sie diese ganze Unterschiedlichkeit leben und sich nicht gezwungen sehen, immer auf das Jüdische hin, jetzt in Anführungszeichen, begehrt zu werden? Und inwiefern können wir trotzdem gerade das Jüdische setzen als ein spannendes, spannungsreiches Moment mit einer eigenen Tradition, mit einem eigenen Standpunkt hier, gerade auch in Deutschland?
Dagesh will gerade auch außerhalb Berlins jungen jüdischen Künstlern die Möglichkeit geben, sich in alle Richtungen auszuprobieren. Die Malerin Alina Nossow freut sich auf die Begegnung mit den anderen.
Mich mit denen auszutauschen und vielleicht eventuell gemeinsam Projekte zu starten in Zukunft. Natürlich bin ich auch gespannt, was die anderen anzubieten haben.
Das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk Eles fördert jetzt auch jüdische Künstler. Ein Beitrag von Sigrid Hoff. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbinerin Gisa Ederberg aus Berlin. Es spricht Martina Kote.
Jede Gesellschaft kennt ein Alter, ab dem man erwachsen ist, ab dem man die Rechte und die Pflichten eines normalen Mitglieds der Gesellschaft hat. In Deutschland ist das der Fall mit dem 18. Geburtstag, obwohl man noch bis 21 nach dem weniger strengen Jugendstrafrecht verurteilt werden kann. In dieser Woche lesen wir Parashat Bemidbar in den Synagogen. Nach dem Aufenthalt am Berg Sinai, nach dem Empfang der Tora, bereitet man sich nun vor, den Rest der Wanderung durch die Wüste von Ägypten bis zum Lande Israel zu beginnen. Für eine solche Reise muss man sich vorbereiten, und so gibt es eine Volkszählung aller waffenfähigen Männer ab dem Alter von 20 Jahren. Die jüdischen Kommentatoren fragen, ob es hier wirklich, wie der Bibeltext sagt, um die Fähigkeit geht, in den Krieg zu ziehen, oder ob es nicht vielmehr um die eigentliche Volljährigkeit geht, ab der man ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft ist. In der Mishnah, dem wichtigsten jüdischen Text der ersten zwei Jahrhunderte, lesen wir von einer Diskussion über das Alter der Volljährigkeit von Männern und Frauen. Die Schule Shamais sagt, dass Männer und Frauen mit 18 erwachsen sind. Rabbi Yehuda Hanassi aber vertritt die Meinung, nur Frauen seien mit 18 volljährig, Männer aber erst mit 20. Es gibt sogar eine Quelle, nach der ein Mensch erst mit 20 vor dem himmlischen Gericht, also vor Gott, verantwortlich ist. Parallel dazu gibt es auch eine andere Altersgrenze, die sich im Judentum durchgesetzt hat und die wir auch als Rite de Passage, als Lebensabschnittsfeier begehen. Hier ist nicht das Alter an sich, sondern die physische Wandlung der Pubertät das entscheidende Kriterium. Da die Pubertät bei Mädchen und Jungen nicht gleichzeitig beginnt, feiern wir die Volljährigkeit von Mädchen als Bat Mitzwa mit ihrem 12. Geburtstag, die von Jungen als Bar Mitzwa mit dem 13. Geburtstag. Das ist auch das Alter, ab dem die Eltern vor Gott nicht mehr für das Handeln ihrer Kinder verantwortlich sind. In Pirkei Avot, einer Sammlung von Lebensweisheiten aus der Mishnah, lesen wir über die verschiedenen Altersstufen. Mit 5 das Lernen der Tora, mit 10 das Lernen der Mishnah, mit 13 die Erfüllung der Gebote, mit 15 das Lernen des Talmud, mit 18 heiraten, mit 20 einen Beruf verfolgen, mit 30 Kompetenz, mit 40 Einsicht, mit 50 Rat, mit 60 beginnt das Alter und mit 100 ist man wie einer, der schon gestorben ist. Jedes Alter hat seinen besonderen Charakter. Jedes Alter birgt seine eigenen Chancen und Risiken. Es liegt an uns Einzelnen, diese Chancen zu ergreifen. Gleichzeitig haben wir alle die Aufgabe, einander zu helfen, die Reife und die Fähigkeiten zu entwickeln, die wir dafür brauchen.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Gesa Ederberg aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.